Wir haben vor uns das Wort Gottes, die Bibel genannt. Und ich finde das so faszinierend. Wir haben 66 Bücher und sie sind voller verschiedener Texte. Wir haben historische Texte, wir haben Gleichnisse, Allegorien und wir haben ein Buch, das sehr faszinierend ist, das Buch der Psalmen. Wir haben heute schon so einiges aus den Psalmen gehört. Wir haben nicht nur das Buch der Psalmen an sich, sondern wir haben heute zum Beispiel Marias Loblied gehört. Das ist auch ein Psalm. Also durch die Menschheitsgeschichte hindurch haben Menschen ihrem Glauben auch durch Kunst Ausdruck verliehen. In Form von Liedern, in Form von Gedichten. Und das sind so die Psalmen, die wir heute haben. Mose hat einige geschrieben, besonders viele hat König David geschrieben. Und das ist so interessant, in den Psalmen haben wir so die verschiedenen Arten. Also wir haben Loblieder. Wir haben so gewaltige Psalmen wie Psalm 139, in dem wir davon hören, wie allmächtig, allgegenwärtig Gott ist. Wir haben Bußpsalmen, in denen es darum geht, dass David gesündigt hat oder auch andere und er dann Buße tut und das auch in Liedform niederschreibt. Wir haben Klagelieder, Klagepsalme, in denen es darum geht, dass Ungerechtigkeit geschieht und der Psalmist Gott darum bittet, dass ihm Gerechtigkeit geschieht. Und dann gibt es eine Art von Psalmen, die etwas schwieriger ist. So im Sinne von, wenn wir das lesen, bei den anderen Psalmen, so handhabe ich es oft, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt viele Psalmen, die kann man sehr gut beten. Also man hat eine gewisse Verbundenheit mit ihnen, so ein Bußpsalm. Ich habe gesündigt, ich habe es bereut und ich lese Davids Psalm und merke, genau das sind die Worte, die mir fehlen, die ich jetzt einfach mit David einstimmen kann, um einfach Gott genau das zu sagen, was ich gerade empfinde. Oder wenn ich lobe, dann gehe ich in die Psalmen und sehe, oh, so herrlich ist Gott. Und auch hier, mir fehlen die Worte, aber David hat sie durch den Heiligen Geist gefunden und er lobt sie und ich werde genauso loben. Und dann gibt es so Psalmen, die nennen wir die Rachepsalmen und die lese ich jedes Mal, wenn ich anderen was Böses wünsche. Nein, die sind ein bisschen schwieriger und heute geht es um einen... Und ich fand das sehr interessant, wie C.S. Lewis es geschrieben hat. Ein berühmter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er hat sich Gedanken zu den Psalmen gemacht. Und er hat dann auch über die verschiedenen Arten gedacht, über die verschiedenen Genres. Und ein Kapitel hat er den Fluchpsalmen, wie sie jetzt übersetzt in diesem Buch übersetzt sind, gewidmet. Und dann schreibt er so: In manchen Psalmen schlägt uns ein hasserfüllter Geist entgegen, wie die Hitze aus einer Ofenluke. In anderen verliert derselbe Geist nur dadurch einen Schrecken, dass er für ein modernes Empfinden in seiner Naivität schon fast komisch wirkt. Beispiele für das Erstere sind überall im Psaltern zu finden, aber das Schlimmste vielleicht im Psalm 109. Und so lasst uns Psalm 109 lesen. Ja, ich bitte euch, für diesen Psalm aufzustehen und lasst uns das Wort Gottes vernehmen. Psalm 109. Dem Vorsänger von David ein Psalm. Du Gott, dem mein Lobpreis gilt, schweige nicht. Denn der Mund des Gottlosen und der Mund des Truges haben sich gegen mich aufgetan, mit lügnerischer Zunge zu mir geredet. Mit Worten des Hasses haben sie mich umschwirrt und ohne Ursache gegen mich gekämpft. Für meine Liebe befeinden sie mich, während ich doch bete. Sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Bestelle einen Gottlosen über ihn und ein Ankläger stehe zu seiner Rechten. Als schuldig soll er hervorgehen aus dem Gericht und sogar sein Gebet ihm als Sünde gelten. Seine Lebenstage müssen nur wenige sein und sein Amt ein anderer empfangen. Seine Kinder müssen zu Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder müssen unstet umherziehen und betteln und vertrieben werden aus ihres Vaterhauses Trümmern. Sein Gläubiger fordere alles, was er hat und Fremde müssen seine Habe plündern. Er findet keinen, der ihm Schonung gewährt, und niemand habe Erbarmen mit seinen Weisen. Sein Nachwuchs verfalle der Ausrottung, schon im zweiten Glied erlösche ihr Name. Der Missetat seiner Väter werde von dem Herrn gedacht, und die Sünde seiner Mutter bleibe ungetilgt. Sie müssen beständig dem Herrn vor Augen stehen, und er tilge ihr Gedächtnis aus von der Erde. Weil er nicht daran dachte, Liebe zu üben, vielmehr den Elenden und Armen verfolgte, und den hoffnungslos Verzagten ihn vollends zu töten. Er liebte den Fluch, so treffe er ihn. Er hat am Segen keine Freude, so bleibe er ihm fern. Er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er ihm in sein Innerstes wie Wasser und wie Öl in seine Gebeine. Er werde ihm wie das Gewand, in das er sich hüllt, wie der Gürtel, den er sich ständig umlegt. Dies sei mein Widersacherlohn von Seiten des Herrn und derer, die Böses gegen mich reden. Du aber, Herr, mein Gott, handle an mir um deines Namens willen, weil deine Gnade köstlich ist, errette mich. Denn elend bin ich und arm, und mein Herz ist verwundet in meiner Brust. Wie ein Schatten, wenn er sich dehnt, so schwinde ich hin, werde weggescheucht wie eine Heuschrecke. Meine Knie wanken vom Fasten, mein Leib ist abgemagert ohne Fett. Und ich, den Leuten bin ich zum Hohn geworden, sehen sie mich, so schütteln sie den Kopf. Steh mir bei, o Herr, mein Gott, hilf mir nach deiner Gnade. Lass sie erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, selbst es getan hast. Sie mögen fluchen, du aber wollest segnen. Erheben sie sich, so lass sie zu Schanden werden, deinen Knecht aber sich freuen. Lass meine Widersacher im Schmach sich kleiden und ihre Schande umtun wie einen Mantel. Laut will ich mit meinem Mund den Herrn Dank sagen und inmitten vieler will ich ihn preisen. Denn er steht im Armen zu Rechten, um ihn zu retten vor denen, die ihn schuldig sprechen. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass ja, du dein heiliges Wort inspiriert hast und dass wir heute, Herr, es mit einem Psalm zu tun haben, der nicht leicht zu lesen ist. So führe uns bitte hindurch, um zu sehen, was du uns auch durch solche Psalmen zu sagen haben möchtest, Herr, dass wir auch hier klar dein Evangelium sehen, Herr, und dein Handeln und dass wir dadurch ermutigt und ermahnt werden, Herr, ja, darüber nachzudenken, was Gericht und Gnade vor deinen Augen bedeuten. Amen. Ja, als verlautbart worden ist, dass ich Psalm 109 so als erstes aus der Predigtreihe predigen werde, habe ich mir schon einiges anhören dürfen. So einige haben ihn gelesen und gesagt, okay, womit werden wir es zu tun haben? Ganz kurz noch, das ist sozusagen die erste Predigt in einer Predigtreihe von drei Predigten. Heute haben wir es mit Psalm 109 zu tun und nächsten Sonntag hören wir dann Psalm 110 und dann der erste Sonntag im Jahr 2023 wird Psalm 111. Und ich fand das sehr interessant, als ich mich mit dem Psalm beschäftigt habe, so wie auch heute schon wir gehört haben, die Psalmen sind auch für mich etwas sehr Wichtiges. Also sie sind so das Herzstück der Schrift. Und als ich sie nochmal angefangen habe so zu lesen und nicht unter dem Aspekt von, wie schön sie geschrieben sind und welche Wortgewalt in ihnen steht, sondern wie viel Lehre sie beinhalten, wie viele Grundlagen und Tiefen des Evangeliums in ihnen verborgen sind, habe ich gedacht, wow, darüber kann man predigen, darüber kann man wirklich viel sagen. Es gibt auch viel, das darüber geschrieben worden ist, darüber gepredigt worden und ich kann es euch nur sehr gern ans Herz legen, die Psalmen mehr zu studieren, in den Psalmen mehr, also zu Hause zu sein und euch daran nicht nur zu erfreuen, sondern auch von ihnen zu lernen. Und wie gesagt, es gibt halt die einfacheren Psalme, so für mein Empfinden, Psalm 110, so da lesen wir über Christus, der nun zur Rechten Gottes sitzt, der König ist in Ewigkeit. Was machen wir mit einem Psalm 109 oder was machen wir mit anderen Passagen in dem Psalm? C.S. Lewis wird weiterhin, also das war ja nur die Einleitung, wird er weiterhin schreiben. Es gibt nicht nur die Psalmen, die voller Rache sind, es gibt dann aber auch so die schönen Stellen wie Psalm 139, in denen es um Gott geht und plötzlich steht da, oh, dass du die Gottlosen töten mögest. Oder wir sind im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, bis zum Ende, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und so gibt es mehrere Stellen, so der Psalm so erhaben und plötzlich muss da irgendwie so eine Zäsur reinkommen und dann geht es plötzlich um die Feinde und dann geht es plötzlich um, wie man mit ihnen umgehen soll. Und für den neutestamentlichen Leser gibt es sogar Argumente, ja, wie steht das überhaupt in dem Kontrast zu dem, dass wir hören, liebet eure Feinde? Sollen wir Rachepsalmen lesen? Sollen wir sie als alttestamentlich betrachten? Sollen wir sie vielleicht auch einem Gott abgeben, der vielleicht nur im Alten Testament porträtiert wird? Einem Gott der Rache und des Zornes und nun uns dem liebenden Herrn zuwenden? Wo stehen Rachepsalmen und überhaupt die Stellen über Gottes Gericht oder über das Gericht, das der hier in diesem Fall der Bedrängte sich wünscht, das über den Gottlosen kommen soll? Und das möchte ich heute mit euch betrachten in diesem Psalm. Und es wird darum gehen, dass wir uns einmal den Bedrängten anschauen, seine Situation. Also warum kommt es überhaupt zu diesem Rachepsalm? Ist es nur eine Willkür im Sinne von, ich bin unterwegs auf der Autobahn und mir schneidet gerade einer den Weg und nach Hause angekommen bin ich so voll inspiriert, dass ich einen Rachepsalm schreiben muss über den gottlosen Verkehrssünder? Oder hat es ein bisschen mehr zu tun? Hat es damit zu tun, dass es gar nicht darum geht, dass ich die Rache wünsche, sondern hier etwas Größeres passiert? Also einmal der Bedrängte und seine Situation, der Wunsch des Bedrängten, also wie gewaltig sieht die Rache überhaupt wirklich aus und was ist damit überhaupt gemeint? dann den Bedränger an sich? Verdient er überhaupt diese Rache? Ist das auch nur etwas, was sich dem anderen wünscht und er gar nicht verdient hat? Und dann überhaupt Gottes Sicht auf das Ganze, also Gottes Ehre im Gericht, aber auch in der Gnade. Und so haben wir es hier mit dem Bedrängten zu tun. In diesem Falle ist es David. So lesen wir das hier in dem Psalm, der sofort damit anfängt: Du Gott, dem mein Lobpreis gilt, schweige nicht. Wir sehen ganz klar, wo David hingeht. Also es ist nicht eine Rache, die er in luftleeren Raum rausspricht. Es ist nicht ein Psalm, den er sich einfach mal kurz in Rage geraten, so von der Seele spricht. Hier ist etwas wirklich Ernsthaftes passiert und David kommt zu dem, dem die Rache auch gehört, und zwar Gott. Und David hat einen Moment gerade in seinem Leben, in dem er das Problem hat, dass irgendwie das nach Schweigen aussieht. Also hier geschieht Ungerechtigkeit und er bittet Gott, dem mein Lobpreis gilt, du Gott meines Lobes, wie andere Übersetzungen schreiben, schweige nicht. Die große Bitte Davids, dass er gleich auf das, was kommen soll, doch antworten möge. Denn der Mund des Gottlosen und der Mund des Truges haben sich gegen mich aufgetan, mit lügnerischer Zunge zu mir geredet. Und hier beschreibt der Psalmist, also David, sofort am Anfang die Situation, in die er geraten ist. Es gibt Gottlose, Widersacher, seine Feinde, und sie haben etwas getan. Nicht David ist hier der Schuldige oder, wie gesagt, David ist etwas Blödes passiert und er hat plötzlich wirklich Fantasien darüber, wie diese Feinde vertilgt werden sollen, sondern der Mund der Gottlosen, der Mund des Truges, also das nennt man im hebräischen Parallelismus, einfach so diese Verdeutlichung des Ganzen, sie haben sich gegen ihn aufgetan, um Lügen gegen ihn zu reden. Und das ist ja das Schlimmste, was wir immer wieder merken oder für die, die Wahrheit lieben und besonders als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts, wünschen wir uns nichts anderes als Wahrheit. Wir wünschen uns Wahrheit in unserem Leben, dass unser Ehepartner uns Wahrheit sagt, dass unsere Freunde uns Wahrheit sagen. Wir möchten in der Gemeinde Wahrheit haben. Was wir aber auch wollen, wenn wir den Fernseher anschalten oder irgendein anderes Gerät, wollen wir auch Wahrheit hören. Wenn wir von Gericht hören, so wollen wir, dass Zeugen auftreten und Wahrheit sprechen, dass Wahrheit ans Licht kommt. Und David erlebt hier einen Moment, in dem genau das Gegenteil passiert. Also hier wird ein Lügengericht veranstaltet gegen ihn. Hier werden Dinge gesprochen, die nicht Wahrheit sind. Und David fühlt sich hier bedrängt. Er wird in die Ecke gestellt und wird mit Lügen bombardiert. Mit Worten des Hasses haben sie mich umschwirrt und ohne Ursache gegen mich gekämpft. Nicht nur, dass er ihnen keinen Anlass dafür gegeben hat. Es sind nicht nur einfach nur Lügen, sie sind voller Hass. Wir werden auch ein bisschen später darüber nachdenken, als wenn wir den Bedränger anschauen. Warum hasst er David überhaupt? Gibt es einen Anlass für den Hass der Feinde Davids, der Feinde Gottes an sich, wenn wir dann noch weitergehen werden? Für meine Liebe befeinden sie mich, während ich doch bete. Die Elberfelder hat das sehr schön an dieser Stelle ausgedrückt: Ich aber bin Gebet. David zeigt hier diese gewaltige Situation auf und sagt, also bevor ihr mit der Rache anfängt und bevor ihr darum denkt, dass dieser Rachepsalm wirklich völlig willkürlich ist, das ist die Situation, die wir hier vor Augen haben. Ein Unschuldiger, ein Gerechter wird angefeindet und er begegnet in erster Linie seinen Feinden mit Liebe. Und er betet für sie und er betet für sich. Und was er hier tut, haben wir am Anfang, das ist ein Gebet zu Gott. Du Gott, dem mein Lobpreis gilt, schweige nicht. Also wir haben es hier nicht mit einem hasserfüllten David zu tun, wir haben es hier nicht mit einem hasserfüllten Psalm zu tun, in dem es darum geht, einfach nur sich in Rage zu reden über Leute, die nicht Wahrheit sprechen, die Lügen reden, sondern es geht darum, hier wirklich darüber nachzudenken, warum kommt jetzt überhaupt der Wunsch in diesem Bedrängten auf, überhaupt über solche Gedanken oder über so schwierige Verse nachzudenken und sie überhaupt zu dichten. Und so haben wir, dass er sich hier an Gott gerichtet hat, dass die Rache, die er Gott vorschlägt, im allegorischen Sinne erstens zu verstehen ist, aber auch so, dass David sie selbst nicht verüben möchte, sondern er gibt die Rache auch Gott ab. Und das Geniale daran ist, wenn wir ein bisschen Davids Leben kennen, so wissen wir, es war eigentlich ein sehr starker König. Es war auch ein sehr furchtloser König. Stellt euch vor, von klein auf begegnest du großen Feinden. In seinem Teenie-Alter begegnet er Löwen und Bären. Und er kämpft gegen sie. Das sind so seine ersten Feinde, die er in seinem Leben erlebt. Er wird etwas älter und dann kommt ein bisschen größerer Feind, Goliath. Und auch ihm begegnet er wieder. Und das wird so durch sein ganzes Leben gehen, ein Feind nach dem anderen. David ist immer wieder in Bedrängnis. Also Bedrängnis ist eigentlich sein Alltag. Wenn wir auf seine glorreichen Zeiten sehen, so sind ihrer wenige, weil er ist so lange auf der Flucht. Die Zeit Saul und David, das ist eine geprägt von Verfolgung, von Bedrängnis, von Lügen, von Intrigen und vielem mehr. Und David ist permanent genau in diesem Geschehen. Jemand ist gegen ihn. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch seine Kraft, die er immer wieder von Gott bekommt. Dem Löwen den Mund zu stopfen, den Bären zu zerreißen, Goliath zur Strecke zu bringen. Und wir sehen auch hier etwas, David wird immer wieder klein vor dem Herrn. Also er kommt nicht mit seiner Kraft. Er zeigt hier nicht auf und sagt, Herr, so oft habe ich auf dich gebaut. Nun, ich habe ein Heer, ich habe Soldaten und ich könnte das selber machen. David baut immer wieder auf Gott. Er holt sich seine Kraft bei Gott. Und nicht nur das, was noch interessanter ist, die Sicht, die er auf Gott hat, in der Zeit der Bedrängnis. Und das ist sehr wichtig, weil das wird auch in einer Situation, in der ein sehr starker Feind Davids gegen ihn auftritt, sehr deutlich. Und zwar Vers 27. Lass sie erkennen, dass dies deine Hand ist, dass du, Herr, selbst es getan hast. Du bist in Zeiten der Bedrängnis, du redest hier von Feinden und plötzlich redest du auch darüber, dass es Gottes Hand ist, die das noch alles tut. Es gab einen Moment in Davids Leben, als er von Absalom flieht und es begegnet ihn ein Mann, Simei, und fängt ihn an zu fluchen. Und Davids Leibgarde, die hat sofort Rachepsalmen auf den Lippen. David, also wir haben Schwerter dabei, also wir können hier alles mit ihm tun, was du möchtest. Und David sagt, was ist aber, wenn Gott Simei befohlen hat? Fluche denn David. Und es ist so interessant zu sehen, dass David selbst in der Zeit der Bedrängnis ganz klar immer noch Gottes Handeln dahinter sieht. Selbst das, was gerade passiert, sieht David, ist nicht außer Kontrolle in Gottes Augen. Dass hier gerade Gott einfach den Feinden Platz gegeben hat und sie dürfen toben und alles und Gott weiß darum nicht. Also das Herr schweige nicht geht auch nicht darum, dass er darum bittet, so Herr, nun wach endlich auf, so wie einst die Priester bei Baal, so höre uns. Sondern es ist einfach eine ganz klare Bitte, dass doch endlich hier Gerechtigkeit geschieht, dass Gott ganz klar einfach zeigt, was er überhaupt damit zu tun hat. Und David ist hier ganz sicher, dass er es hier mit Gottes Hand zu tun hat. Und so haben wir einmal, dass der Bedrängte zuallererst David ist, der diesen Psalm auch schreibt. Im prophetischen Sinne ist das sehr interessant, dass wenn wir diese Verse lesen, und wir haben heute zum Beispiel auch schon Psalm 22 gehört, wir sehr oft hier Christus sehen, der eine sehr gewaltige Zeit der Bedrängnis erlebt hat, als ihn die Feinde umringten, als ein Lügengericht gegen ihn auftrat, um ihn, den Gerechten, ungerecht darzustellen und hinzurichten. Das war die größte Lüge, die je geschehen ist. Da war kein bisschen Wahrheit dabei, bei diesem Gericht. Und so ist das nicht nur Davids Psalm, sondern es ist auch der Psalm des Herrn. Nicht nur das, sondern die Apostel werden sich an diesen Psalm erinnern, das können wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen, als es um Judas Iskariot geht, der Feind Gottes. Genau diese Verse sind auch ihm gewidmet. Und so sehen wir, dass es nicht nur die Feinde Davids sind, sondern auch die Feinde unseres Herrn. Und dass er auch für einen Moment der Bedrängte ist, in dem gegen ihn die Feinde wie Judas, wie Herodes und Pilatus stehen. Und das ist auch interessant, wie unser Herr am Kreuz für seine Feinde bittet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist nichts anderes, was David. Auf der einen Seite die Liebe, die du für den Feind hast, weil du weißt, warum er das tut. Und der Hass des Bedrängers sitzt tiefer als nur, er mag dich persönlich nicht. Das werden wir gleich sehen, warum. Was es mit Gottlosigkeit an sich zu tun hat. Warum ein Gottloser grundlos den Gottesfürchtigen verfolgt. Und so haben wir hier die Bitte des Bedrängten. Also einmal sind das sehr schwere Verse zu lesen, aber wie gesagt, ihr müsst ja auch ein bisschen allegorisch verstehen. Bittet er, dass Gottes Zorn und Gottes Gericht sich über den Gottlosen wirklich erfließt. Nicht nur das, der Wunsch ist auch, dass der Herr dem Elenden, dem Armen, wie sich hier David sieht, den Bedrängten beisteht. Und das Größte, was hier der Bedrängte haben möchte, ist, dass Gottes Gerechtigkeit einfach hier zutage kommt. Dass Gott Gerechtigkeit zeigt in dem, was er tut. Und so kommen wir zum Bedränger. Der gegen David hier steht, der gegen Christus stand. Was ist seine Motivation und warum tut er das? Das Interessante ist, dieser Psalm, so hart er sich auch anhört, zeigt aber ganz deutlich, was Gottlosigkeit mit sich aufhat. Und jeder, der diesen Rachepsalm liest, wir dürfen uns nicht nur in der Rolle des Bedrängten ansehen, sondern wir waren auch einst Bedränger, wir waren einst Feinde Gottes. Und so lesen wir Verse, die wir immer wieder in der ganzen Schrift finden. Der Bedränger, er begegnet der Liebe mit Hass. Vers 5. Ja, sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Wir haben heute sehr oft so, dass die Worte, die wir immer wieder hören, also man muss was Gutes tun und dann kommt Gutes zurück. Oder wenn das Umfeld ein bisschen besser wird, dann werden auch die Leute besser. Ändere dich, ändere dein Umfeld und das führt zu positiven Ergebnissen. David zeigt hier ganz deutlich, also wenn ein Mensch durchdrungen ist von Bösem, wenn er von Gottlosigkeit ergriffen ist, dann antwortet er auf Liebe mit Hass. Du wirst ja keine Liebe finden. Denn das ist dieses Grundlose, was auch Satan in sich hat. Alles, wir haben das, mit der Jugend gehen wir gerade durch das Buch Hiob. Und am Anfang attestiert Gott dem Satan, dass er einfach grundlos Böses tut, um einfach alles zu vernichten. Da steht kein Sinn dahinter, da steht nicht irgendwas Größeres, sondern es ist einfach alles gegen das Gute, alles gegen das Göttliche gerichtet. Und genau hier identifiziert sich der Bedränger nichts anderes mit satanischen Mitteln. Und zwar auf Liebe mit Hass zu antworten. Nicht nur das. Vers 17, er liebte den Fluch, so treffe er ihn. Er hat am Segen keine Freude, so bleibe er ihm fern. Das ist schon krass, oder? Ein Mensch, der den Fluch liebt. Nicht nur das, wir haben hier dieses gewaltige Bild, er zog den Fluch an wie sein Kleid. Und wir kennen ja diesen berühmten Spruch von Kleider machen Leute. Und der Bedränger zeigt hier nichts anderes als, guck mal, ich habe mich mit Bösem ummantelt. Das ist so, das ist meine Rüstung, das ist mein Anzug, das ist Fluch. Und David sagt, es soll nicht nur die Kleidung sein, es dringe ihm wirklich bis ins Innerste. Also es soll nicht nur ihn umgeben, sondern wenn er sich schon mit dem Bösen, mit dem Fluch identifiziert, dann soll es auch seine Identität sein. Dann soll er verflucht sein. Ein Mensch, der nicht das Gute, nicht die Wahrheit, sondern die Lüge liebt und den Fluch, sagt David, das Ende ist nichts anderes, als verflucht zu sein. Deswegen kommt hier auch gar keine Willkür vor, im Sinne von, dass David hier plötzlich einfach mal ein Missgeschick passiert ist oder er sich mit seinem Nachbarn gestritten hat und er diesen Psalm schreibt. Er zeigt hier das Böse auf. Und vielleicht ist das heute für einige nicht die passende Predigt zu einem Advent. Als ich mir so die Gedanken zu diesen drei Psalmen gemacht habe, dachte ich, sie sind so passend, weil sie einfach uns bestimmte Kernelemente des Evangeliums ganz deutlich machen. Und Psalm 109 macht uns ganz deutlich, zeigt uns der Psalmist, einmal den Zustand eines Gottlosen. Und jeder, der einst gottlos war, und alle waren gottlos, zeigt, was es bedeutet überhaupt. Also, dass du nicht nur nicht das Gute suchst, und irgendwo ein bisschen neutral und ruhig bleibst, sondern dass ein Gottloser den Fluch liebt, dass er der Sünde dient, versklavt davon im Finstern liegt. Dass du nach deinem Willen, wenn du handeln solltest, nichts anderes als deine Kleidung dann Fluch aussuchst. Du wirst nicht den Segen aussuchen. Gott zeigt uns das an einem sehr krassen Beispiel in der Bibel, an Esau, der den Segen für nichts erachtet hatte. Was soll mir mein Erstgeburtsrecht? Das Essen hier ist besser als das, was ich irgendwann mal bekommen könnte. Und er gibt es ab. Und wir kennen sein Ende. Und wir lesen davon. Und so geht jeder damit um, der nicht die Gnade Gottes erfährt, von diesem Fluch befreit zu werden. Wir werden geboren als Sünder, leben in Ketten der Finsternis, und sind mit diesem Fluch, mit dem Fluch des Zornes Gottes angezogen. Dieses Gewand lastet auf uns. Und diese Feinde erheben sich deswegen, weil es Menschen gibt, und in diesem Fall wie zum Beispiel David, und das geht hier nicht einfach nur, weil er König ist, oder wie gesagt, er hat aus Versehen die Landesvermessung ein bisschen falsch vorgenommen, sondern er hat die Seiten gewechselt. Er ist ein Kind Gottes. Und das gefällt dem Gottlosen nicht, dass hier einer anders handelt, dass einer nicht natürlich handelt, dass einer nach Gnade handelt, dass er seinen Feind liebt, dass er ihm Gutes tun will, und er antwortet ihnen deswegen mit Hass. Und aus diesem Grund ist dieser Psalm nicht nur dieses Bild auf Christus hin, sondern auch heute können viele Christen, die unter Verfolgung leiden, genauso einen Psalm auch sich für den Trost nehmen. Weil er ganz deutlich macht, wie die Gottlosigkeit gegen den Gottesfürchtigen geht. Wie sie grundlos ihn verfolgt, ihn bedrängt, Lügen erdichtet, um ihn in die Enge zu treiben, um ihn fertig zu machen. Das war schon so zu Davids Zeit, das war zu Abels Zeit. Kain hat seinen Bruder grundlos ermordet. Und das ist auch in unserer Zeit, dass Kinder Gottes, die ihrem Höchsten dienen wollen, genau in dieser Situation sich wie David befinden, immer wieder. Und davon hören wir täglich, wie sie umringt werden von Menschen, die den Fluch mehr lieben als das Gute und deswegen gegen sie gehen. Und ich finde das so krass, wie David dann Worte dafür findet. Und es ist heute nicht mein Aufruf, deswegen, falls wir an unsere verfolgten Geschwister denken, diese Rachepsalmen in ihrer Gänze zu beten. Was wir hier einfach sehen, ist der Ausmaß, den David hier zeigt. David bittet den Herrn zum Beispiel, seine Kinder müssen zu Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Also David möchte, dass der Feind ausgetilgt wird, einfach stirbt. Nicht nur das, seine Kinder müssen umherziehen und betteln. Ihm soll keine Schonung gewährt werden. Sein Nachwuchs verfalle der Ausrottung. Schon im zweiten Lied erlösche ihr Name. Der Missetat seiner Väter werde von dem Herrn gedacht und die Sünde seiner Mutter bleibe ungetilgt. Also unser hebräischer Leser würde hier sofort verstehen, was hier gemeint ist. Wenn ihr euch daran erinnert, als wir Gott vor uns haben, so in Mose, da sagt er, dass er die Sünde der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied, aber er gnädig sein kann bis ins tausendste. Und David zeigt hier ganz klar, also etwas, was dem Juden sehr deutlich mal wieder vor Augen stand, dieser Fluch der Väter. So, oder die Sünde, die heimgesucht wird. Davor hatten viele von ihnen Angst, dass es so kommt. Und David zeigt hier so, das soll weiterhin gehen. Das soll auf alle Generationen. Also mögen sie auch ausgerottet werden. Und vieles davon, das hier David schreibt, ist noch sehr irdisch gesinnt. Also er möchte einfach hier, dass der Gottlose ausgetilgt wird. Dass die Kinder weise sind und kein Essen finden. Wenn wir darüber nachdenken, was der Zorn Gottes wirklich auf sich hat, was die Rache Gottes ist, für das, dass die Gottlosigkeit überhand nimmt, dass der Gottlose so aufbrausend ist und dieses tut, dann sind das nicht nur irdische Dinge, die hier kaputt gehen. Das sind nicht nur Waisen, weil der Feind Gottes ausgerottet wird von der Erde und vertilgt. Wir haben es mit einem ewigen Gericht Gottes zu tun. Und hier kommt beides zusammen, das wir in Christus finden. Er, der am Kreuz hängt und von den Gottlosen angefeindet wird, betet für seine Feinde. Aber er ist auch der, der in Johannes 5 uns offenbart, dass ihm der Vater das Gericht übergeben hat. Und dass er richten wird. Darüber werden wir mehr im Psalm 110 hören. Und dass dieser Herr auf der einen Seite diese wunderbare Gnade hat, einen Menschen zu erretten und von seiner Gottlosigkeit zu befreien, ihm diesen Mantel abzunehmen und ihn in reine weiße Kleider damit zu umhüllen. Dieser Gott ist aber auch der, der fähig ist, die Lebenden und Toten zu richten und sie auch zu verdammen. Und dieser Psalm zeigt uns sehr deutlich, und ich fand das so interessant, als ich ihn gelesen habe, im ersten Moment klingt er so düster und so fern von allem, was ich je in meinem Leben gebetet und gedacht habe. Und dann sehe ich plötzlich hier so diese tiefe Gnade. David baut hier nicht darauf, Herr sei mir gnädig, weil ich gut bin. Herr sei mir gnädig, weil ich David bin. Handle an mir um deines Namens willen. Wenn ihr Psalm 23 nachdenkt, und so kommen wir zu Gottes Handeln, Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Alles, was Gott tut, Gericht und Gnade, ist um seines Namens willen. Und David erkennt das auch in einer Stunde an, in der er bedrängt wird, dass es nicht um David geht. Und dass David auch nur ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Er ist der kleine David, mit dem Gott in dieser Stunde anders verfährt als in anderen. Es gibt Stunden, in denen Gott ihn auf eine Höhe führt, und da schreibt er im Psalm 139, und er ist derselbe Gott, der ihm Simei zur Rechten stellt und ihn verfluchen lässt. Und er ist der, der Saul durch sein Leben treibt und der später auch Absalom durch sein Leben jagen wird, der ihn verfolgt und der trotzdem nicht von seiner Seite weicht. Aber nicht um Davids Willen, sondern weil Gottes großer Name dadurch verherrlicht wird. Und dieser Psalm zeigt uns so deutlich Gottes Sicht auf alles, was er tut, dass wenn es nach Taten ginge, dann würden wir nur Zorn und Rache erfahren. Dieser Psalm wird so deutlich, was Gnade bedeutet, dass wir sie gar nicht verdient haben. Weil wenn es nach Taten geht, dann steht uns nur Gericht bevor. Und so wendet sich David an diesen gewaltigen und auch gnädigen Gott: Handle um deines Namens willen, weil deine Gnade köstlich ist, errette mich. Natürlich hat David auch ein Argument, warum er ihn erretten soll. Er ist elend und arm und Gott steht für den Elenden und Armen ein. Aber vielmehr zeigt David, es geht nicht darum, dass das ein gutes Argument ist, um Gott zu beschwichtigen, dass er jetzt endlich eingreift, sondern Herr, um deines Namens willen und nicht um meines Namens willen. Und so sehen wir, dass David hier in diesem Psalm das Gericht Gott überlässt, so wie wir das auch im Römer lesen. Und deswegen auch hier kein Appell ist, dass die verfolgte Gemeinde Gottes auf der einen Seite nur noch Rachepsalmen liest und sagt, so, eines Tages kommt dieser Gottlose endlich zu Ende und dann werden seine Kinder Waisen sein und alle werden von ihnen vertilgt. Sondern, wir lesen das schön in Römer, überlass die Rache Gott, denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Und da drinnen finden wir Trost. Wir wissen, dass der Herr Gerechtigkeit schaffen wird, dass der Herr diesem ganzen Übel ein Ende tun wird, dass wir den Herrn dafür loben und preisen werden, dass er es gut getan hat. Wir sehen hier auch, dass in Gottes Augen der Mensch sehr niederträchtig handeln kann, so ohne Grund gottlos ist und dass er, wenn es nur nach seiner Gerechtigkeit ginge, uns alle vertilgen sollte. Aber aus seiner lauter Güte heraus hat er uns errettet. Und ich finde das so interessant, dass wir das im Neuen Testament wiederfinden, genau diese Gedanken, die diesen Psalm verfolgen. Wir haben es in Jesus, in diesem Christus zu tun, dass er auch für einen Augenblick der Bedrängte wurde, der all diese Schmach auf sich nahm, der von allen Seiten angefeindet worden ist, der diesen Mantel des Zornes und des Fluches angezogen hat und ihn getragen hat, damit viele errettet werden, damit viele ihn in Ewigkeit preisen dafür, was er getan hat. Und so kommen wir zum Abschluss und so hat der Psalm so schöne Worte zum Ende, die am Anfang erklungen sind und bei dem man hätte denken können, der ganze Psalm hört sich ja so an. Laut will ich meinem Mund dem Herrn Dank sagen und inmitten vieler will ich ihn preisen. Denn er steht im Armen zu Rechten, um ihn zu retten vor denen, die ihn schuldig sprechen. Und das ist diese wunderbare Hoffnung, die David getragen hat. Am Anfang des Psalmes haben wir Herr, schweige nicht. Und mitten im Psalm, nachdem er durch das Rachegebet geht, nachdem er die Gnade Gottes vor Augen hat, wo er auch Gericht sieht, sagt er, ich will ihn loben. Weil er weiß, dass Gott nicht schweigen wird. Weil er weiß, wie Gott ist. Gnädig und langmütig. Und weil David ganz klar weiß, dass er Gerechtigkeit von Gott bekommen wird, weil er in diesem nicht schuldig war. Es geht nicht darum, dass die Gerechtigkeit immer hier auf Erden passiert. Darüber haben wir auch, als wir über Hiob gesprochen haben, ist es immer wieder so, dass wir uns danach sehnen, hier alle Antworten zu bekommen. Warum die Stunde der Bedrängnis und warum Gottes Hand in ihr und warum so viele Feinde? Darüber bekommen wir nicht immer die Antwort. Hiob hat sie auch nicht bekommen. Er hat am Ende einfach nur den großen Gott sehen dürfen. David genauso. Aber das beruhigt sein Herz. Und er will deswegen Gott loben. weil er ihm auf jeden Fall zur Seite stehen wird. Christus hat genau diesen gleichen Blick gehabt für die Dinge. Wir haben das im Psalm 22, wir haben das im Psalm 16. Du lässt nicht zu, dass dein Heiliger verwese. Und Christus hat ganz klar gesehen, nach der Stunde der Bedrängnis kam diese große Freude. Und nicht nur das, sondern Gott hat sich zu seinem Sohn bekannt, hat ihn auferweckt und gezeigt, dass er zu ihm steht, dass es sein Sohn ist. Dass er sich durch ihn verherrlicht hat in alle Ewigkeiten. Dass er nun ein Volk hat und er inmitten viele ihn preisen. Und deswegen lasst uns auch solche Psalmen, weil sie die Schrift beinhalten oder die Schrift sind, von Gott inspiriert, auch lesen. Lasst sie uns studieren in der Weise, wie wir es hier vor uns haben und darüber nachdenken und dankbar sein, dass nicht über uns so ein Psalm gelesen wird, dass wir nicht der Gottlose sind. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil unsere Taten uns besser gemacht haben, sondern weil Christus den Fluch von uns genommen hat und uns ein Kleid der Gerechtigkeit gegeben hat, mit dem wir uns umhüllt haben. Lass uns für unsere Feinde beten, aber auch in dieser großen Hoffnung stehen und sie nicht vergessen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der die Lebenden und Toten richten wird und auch die richten wird, die heute nicht Wahrheit sprechen. Dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der alles vor Gericht bringen wird und alles richtig stellen wird und dem auch die Rache gehört. Und aus diesem Grund lasst uns vor diesem Gott demütig werden, ruhig werden in der Zeiten der Bedrängnis und ihm danken, dass er Gnade walten lässt, dieser große König. Ja, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.